Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Landesbußtag ist die Sündenfallgeschichte vorgesehen aus 1. Mose Kapitel 3, die ersten 15 Verse lese ich uns. Dort heißt es: Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte, und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Amen. Liebe Gemeinde, betrachtet man diese Geschichte nur als ein Ereignis zwischen dem ersten Menschenpaar, Adam und Eva, und Gott, dann kann man sie mehr oder weniger spannend finden. Und dann, wie zum Beispiel Homers Irrfahrt des Odysseus, die ein ähnliches Alter hat, nämlich circa 3000 Jahre, dann auch wieder auf die Seite legen. Schaut man aber genauer hin, dann merkt man schon an den biblischen Namen, dass es um mehr geht. Adam ist nämlich eigentlich kein Eigenname, sondern bedeutet einfach Mensch. Und Gott fragt auch im Urtext nicht Adam, wo bist du, sondern ganz wörtlich: Mensch, wo bist du? Genauso verhält es sich mit Eva, auch das ist eigentlich kein Eigenname. Das Wort bedeutet nichts weniger als Lebensspenderin. Gemeint ist das Vorrecht der Frau, Kinder auf die Welt zu bringen. Sie steht für alle. Deshalb stimmt der lateinische Spruch im Blick auf dieses biblische Kapitel ganz besonders: Tua res agitur. Deine Sache wird hier verhandelt. Deine Sache, meine Sache. Um uns geht's von Anfang an in dieser Geschichte. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte hindurch, und dem möchte ich einfach nachgehen. Ein erstes unter der Überschrift: Meine Versuchung. Meine Versuchung. Auch hier fällt gleich auf, dass mit der Schlange mehr gemeint ist als ein Reptil. In der hebräischen Bibel kommt das Wort auch in Zusammensetzungen vor. die uns aufhorchen lassen, nämlich als geflügeltes Engelwesen, die Seraphim, die Gott die Ehre geben. Es können aber genauso auch feurige Schlangenwesen sein, die Verderben bringen, zum Beispiel dem Volk Israel in der Wüste. Wesen also, die im positiven wie im negativen Sinn mehr Macht haben als der Mensch. Engelwesen, die sich im negativen Fall von Gott losgesagt haben, deren Inbegriff in negativer Hinsicht der Gegenspieler Gottes ist, der Mörder und Lügner von Anfang an. Also viel mehr als eine Schlange. Auch da merkt man das. Es geht um uns. Dieser Gegenspieler ist im Angriffsmodus, solange wir hier auf der Erde leben. Und er ist ein Meister der Verstellkunst. Nicht umsonst ist das Symboltier die Schlange, die sich häuten kann und in neuer Gestalt den nächsten Angriff startet. Die kommt einfach wieder anders daher. Deshalb mein Versucher. Kein Lebensalter ist davon geschützt. Auch die Altersweisheit schützt nicht vor ihm. Diese Schlange weiß ganz genau, wo ich verletzlich und wo ich dünnhäutig bin. So greift sie Jesus, bevor er zu wirken anfängt, wir haben es vorher in der Schriftlesung gehört, in der Wüste, in ganz spezieller Weise an. Sie weiß genau, dass für Jesus das Wort Gottes in Person ist, nichts höher steht als das Wort Gottes. Also kommt der Versucher ihm mit dem Wort Gottes. Das, was ihm am wichtigsten ist, da versucht er ihn zu kriegen. Und dreht's rum, wie ihm hier in unserem Zusammenhang auch. Dreht das Wort Gottes rum, dreht's gegen uns. Aber er hat noch weit mehr Tricks auf Lager. Er kann auch uns bei unseren offenkundigen Stärken packen. Nicht nur bei unseren Schwächen. Hier kriegt er uns vielleicht noch mehr. Man kann sich ja fragen, oder ich habe mich das gefragt, warum Leute wie Ludwig Müller, er war ja hier oben in der Kuckuckshalle der Steuerberater, und Thomas Mittelhoff, der Manager, die ja offensichtlich ein hohes Maß an Geschick mitbekommen haben, Geld zu vermehren. Das haben sie ja in einer eindrücklichen Weise geschafft, mehr aus wenig Geld mehr zu machen, sehr viel Geld, und darüber aber bei sich jeden Realitätssinn verloren haben. Im Blick aufs Geld, aber auch im Blick auf ihre Person. Man kann es in einer Sache weit bringen, meint das, und dann steigt mir der Erfolg in den Kopf und dann lasse ich mich davon gefangen nehmen. So kann ich mich an ein Interview mit Thomas Mittelhoff erinnern, in dem er nicht nur davon erzählte, wie er gekränkt war, wenn er im Flugzeug nicht in der ersten Klasse, nicht auch den Platz in der ersten Reihe bekam. Also, erste Klasse im Flugzeug, erste Reihe musste sein. Sonst hat er sich beim Flugpersonal beschwert. Und wie er sich einmal, ich meine, vor laufenden Kameras noch vor der Kanzlerin aufgebaut hat, in dem vermeintlichen Wissen, er sei noch wichtiger als sie. Verstehen wir? Die Schlange kriegt uns nicht nur bei unseren Schwächen, sondern auch gerade dort, wo wir gut sind. Wo wir dann einfach das Maß verlieren. Mögen auch heute viele mit dem Versucher nicht mehr viel anzufangen wissen. Viele werden ja sagen, den glaube ich gar nicht. Was soll das sein? Und dann gilt immer noch der Satz von Goethe, den Teufel spürt das Völklein nie, und wenn er sie beim Kragen hätte, das ist wahr. Es geht um meine Versuchung. Den Teufel spürt das Völklein nie. Selbst wenn er sie am Kragen hätte, dann am wenigsten. Dann am wenigsten. Es geht um ein zweites. Es geht um meinen Fall, genauer um eine Zielverfehlung. Matt Emmons ist der Favorit bei den Olympischen Spielen von Athen im Jahr 2004. Er beherrscht den Kleinkaliber Dreistellungskampf und liegt deutlich vor seinen Gegnern. Beim letzten Schuss muss er lediglich die Scheibe treffen, denn auch ohne hohe Punktzahl ist ihm die Goldmedaille sicher. Matt Emmons schießt und trifft. Trotzdem herrscht allgemeine Verwirrung, denn auf dem Monitor wird kein Ergebnis angezeigt. Er beteuert, ich habe doch geschossen, und hält der Jury die Patronenhülse hin. Schließlich kommt heraus, dass der klare Favorit versehentlich auf die Scheibe seines österreichischen Konkurrenten geschossen hat. Dass seine eigene Scheibe keinen Durchschuss aufweist, muss der Versuch mit 0 Punkten bewertet werden. Er verfehlt die sicher geglaubte Goldmedaille und landet auf einem enttäuschenden 8. Platz. Das Wort Sünde bedeutet in beiden Ursprachen der Bibel Zielverfehlung. Zielverfehlung. Und der Mensch, der aus Gottes Hand kommt, verfehlt sein Ziel, wenn er nicht Gott liebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, wie die Konfirmanden gerade als höchstes und wichtigstes und größtes Gebot gelernt haben. Dann verfehlt der Mensch sein Ziel, er kommt aus der Hand des Schöpfers und ist ausgerichtet auf ihn. Wenn der Mensch sich selbst zum Mittelpunkt seines eigenen Sonnensystems macht, um das alle anderen und alles andere kreist, selbst noch der liebe Gott kreist um mich als Mittelpunkt, wenn er sich der größten Weltmacht, habe ich schon öfters darauf hingewiesen, mit 3 Buchstaben, dem eigenen Ich unterwirft, dann hat er dieses Sonnensystem. Alles kreist um mich. Und dann verfehlt er sein Lebensziel. Das ist die Ursünde. Leider scheint das auch in unserer Gesellschaft, scheint sich auch unsere Gesellschaft dorthin zu bewegen. Wie lautete das Bundesverfassungsgerichtsurteil der vergangenen Woche? Der selbstbestimmte Mensch hat auch ein Recht auf selbstbestimmte Selbsttötung. Und ausdrücklich fügt unser höchstes Gericht noch hinzu, das Recht zur Selbsttötung entziehe sich einer Bewertung anhand religiöser Gebote. Die Religion, unser Glaube ist da nicht relevant, heißt das. Der selbstbestimmte Mensch ist also offensichtlich das Maß aller Dinge. Das Sonnensystem, um das das andere sich dreht. Wenn darin nicht eine weitere Abkehr von der einstigen Grundausrichtung unserer Verfassung erkennbar ist, in deren Präambel die Väter und Mütter des Grundgesetzes nach dem gottlosen Nazi-Größenwahn, wo sich einer auch als der Mittelpunkt der Welt angesehen hat, wenn da nicht unsere Väter und Mütter hineingeschrieben hätten, wir geben uns dieses Grundgesetz ausdrücklich in der Verantwortung vor Gott. Also nicht unter Absehung von Gott. Meine Grundsünde ist also nicht mein Biss in die falsche Frucht, sondern meine Zielverfehlung. Mein Leben am Ursprung und Ziel meines Lebens vorbei. Ein 3. Gedanke, mein Schaden, den ich damit mir zuziehe. Die Folgen der Sünde werden schon im Paradies deutlich. Es ist eine Kette von Furcht und Scham und Unaufrichtigkeit. Man geht auf Abstand, sowohl zu Gott, Adam und Eva verstecken sich, da kommt ein Bruch hinein, als auch zueinander. Sie ist schuld, die Schlange ist schuld, ja, Gott selbst ist schuld, denn er hat den einen wie den anderen so gemacht. Da reißen Gräben auf. Die Trennung geht weiter. Der Mensch muss raus aus dem Paradies, aus dem unmittelbaren und unbeschwerten Umgang mit Gott. Es folgt der weitere Neid und die Entzweiung zwischen den Menschen. Über Kains Brudermord und den gescheiterten Turmbau zu Babel, bis in die Mosezeit, wo Gott dem Mose nach dem erneuten Sündenfall des goldenen Kalbes nur noch außerhalb der Lagerstätte, nicht mehr in der Mitte, dort wo das Volk seine Zelte aufgestellt hatte, sondern irgendwo weit draußen und nur dem Mose allein noch begegnet. Nun kann man sagen, das sind doch alles alte Geschichten, dass die Trennung, die Zielverfehlung, Trennung auslöst. Eine Kette von Ängsten, Scham, Überheblichkeit und so weiter. Man kann sagen, das sind alles alte Geschichten. Deshalb was Neues. Ein kleines Erlebnis, das ein Arbeitskollege erzählt. Sie, die Kollegin, hatte Spaß an ihrem Job. Und weil sie ehrgeizig war, kam irgendwann der Tag, an dem sie ein besseres Jobangebot erhielt. Sie beendete ihr seitiges Arbeitsverhältnis und wechselte in eine größere Firma. Die Kollegen wünschten ihr viel Erfolg und so ging sie enthusiastisch in die Zukunft. Nach wenigen Monaten kehrte sie zurück und bezog, so als wäre nichts gewesen, wieder ihren alten Schreibtisch in der gleichen Abteilung mit der gleichen Aufgabe wie vorher. Wir anderen, so erzählt dieser Kollege, standen mit offenem Mund da, aber wir ließen uns nichts anmerken. So ging alles seinen gewohnten Gang. Ein halbes Jahr danach war ein Mitarbeiter essen und jener Kollege saß zufällig neben ihr. Weil ihn die Sache beschäftigte, fragte er, wie sie sich nach dem allem fühle. Mit erstickter Stimme und Tränen in den Augen antwortete die Kollegin, dass sich sie noch nie irgendjemand danach gefragt hätte. Sie erzählte von ihren Ängsten und Kämpfen in jener Zeit und war froh, sich einmal alles von der Seele reden zu können. Danach hat mich noch nie jemand gefragt. Spüren wir etwas von der Einsamkeit, dass unser selbstbestimmtes Leben an Gott und Menschen vorbei produziert? Der Einsamkeit, von den Trennungen, von den Zäsuren, von dem Nicht-mehr-Verstehen, das dadurch entsteht. Ganz bestimmt spielen sich solche Sachen in unserer anonymisierten Welt hundert- und tausendfach ab, ohne dass es jemand merkt. Der Schaden ist eine unendliche Kette von Ängsten, Scham, Misstrauen und Entzweiung. Der Schaden heißt Trennung. Genau das steckt hinter dem deutschen Wort Sünde, Sund, Trennung. Graben. Graben zwischen Gott und Mensch und Graben zwischen Mensch und Mensch. Ein weiteres, meine Hilfe. Nach all dem Negativen jetzt meine Hilfe. Ich muss immer wieder staunen, woher der eine Vers kommt. Mitten in der Sündenfallgeschichte, rund 1000 Jahre vor Jesus das erste Mal aufgeschrieben. Der zum ersten Mal in der Bibel das Wunder der Hilfe beschreibt. Wir haben ihn ganz am Schluss gehört. Man hat diesen Vers deshalb das Brotevangelium, das erste Evangelium in der Bibel auf der zweiten oder dritten Seite genannt. Ich lese ihn noch einmal. Gottes Anrede an die Schlange. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Da ist von dem einen Nachkommen der Frau die Rede, den der eine Nachkomme der Schlange in die Ferse stechen wird. Irgendwann im letzten Jahrhundert hat man einen menschlichen Knochen gefunden, der unmissverständlich gezeigt hat, dass fast alle unsere Darstellungen des Gekreuzigten nicht ganz korrekt sind. Unsere auch nicht. Der Fersenknochen wurde gefunden, eines Gekreuzigten, in dem noch der römische Nagel steckte. Die Römer haben mit aller Grausamkeit die Nägel nicht durch den Mittelfuß, sondern durch das stabilere Fersenbein getrieben. Der Stich in den Ferse ist also amtlich. Das hat sich bei Jesus so abgespielt. Aber noch ein paar andere Dinge sind mir an diesem Vers aufgefallen. Es ist nicht an die Nachkommen Adams, sondern ausdrücklich an den einen Nachkommen der Frau ist die Rede davon. Als wollte Gott hier schon einen Hinweis geben, dass der Retter nur zu einem Teil vom Menschengeschlecht abstammt. Dein, der Nachkomme der Frau ist gemeint, nicht des Adam. Das hat uns an Weihnachten im Blick auf die Geburt des Sohnes Gottes, des ewigen Sohnes vom Vater beschäftigt. Und nur zum Teil ist er menschliche Nachkommenschaft. Und noch etwas. Seit der Retter gekommen ist, heißt es im Neuen Testament, dass der Gegenspieler seinen Platz im Himmel als Ankläger vor Gott, als Satan, was wirklich Ankläger heißt, verloren hat. Aber noch eine begrenzte Zeit als Diabolos, als Durcheinanderbringer, als Teufel und Versucher unter uns Menschen im Erdenstaub unterwegs ist. Also nicht mehr im Himmel, für Menschen, die an Jesus glauben, nicht mehr im Himmel als Ankläger, als Satan vor Gott, sondern hier auf der Erde, so steht es in Offenbarung 12, im Erdenstaub, da bewegt er sich, um uns vom Glauben an Jesus Christus abzuhalten, als Diabolos, als Durcheinanderbringen. Deshalb ist auch das richtig gesagt, dieser altbösen Schlange unter uns Menschen unterwegs. Und nicht im Himmel zertritt der eine, der Mensch gewordene Gottessohn ist, den Kopf, bis er dann endgültig vernichtet wird. Davon berichtet die Offenbarung im Zusammenhang mit Jesu Wiederkunft. Kann man das auch lesen? James Harrison hat in seinem Leben mehr als 1000 Mal Blut gespendet. Gott sei Dank, dass er dazu bereit war, denn vermutlich konnte ihn niemand dazu zwingen. Das war freiwillig. Sein Blut enthielt ein seltenes Mittel gegen den Rhesusfaktor und er rettete damit unzähligen Babys das Leben und war dazu bereit, über 1000 Mal sein eigenes Blut herzugeben. Eigentlich müssten die erwachsen gewordenen Babys diesem James Harrison ein Leben lang in Dankbarkeit verbunden sein, denn ihm verdanken sie ihr Leben. Ob sie es sind, wir sollten dem, dessen Blut uns reinigt von allen Sünden, für immer dankbar sein. Dafür, dass er den tödlichen Stich in die Ferse für uns erduldet hat und sein Blut für uns vergoss, noch einmal ganz anders als James Harrison. Und diese Verbundenheit in Dankbarkeit. Diese Verbundenheit in Dankbarkeit, das ist zugleich der einzige Weg, der im Gegensatz zum Sündenfall zielführend ist. Wir haben gesagt, Sünde ist Zielverfehlung. In Dankbarkeit, verbunden mit dem guten Hirten, erreicht man das Ziel. Deshalb, das ist das, was er uns anbietet. Und so möchte ich auch unterwegs sein. Darum geht's. Amen.